Wie wichtig das ist, das merkst du erst, wenn du nachts bei Windstärke 7 da draußen rumturnst. Du siehst nichts, du siehst die Welle nicht, die da kommt. Das Schiff bewegt sich. Es sind G-Kräfte, mit denen du arbeitest. Das ist unheimlich anstrengend. Das glaubst du gar nicht. Naja, da, auf einmal bist du in der Schwerelosigkeit und dann geht das wieder runter. Du musst da sitzen, die ganze Zeit gleichst du das aus. Dann hast du da hinten Kutter dran oder irgend so ein Kram. Oder sollst dann auch noch suchen. Du musst dich festhalten und versuchen mit dem Fernglas oder mit dem Scheinwerfer. Da musst du wissen, ich kann mich hier einklinken. Oder wenn der am Ruhrrohr ist, da sagt, mach mir mal, was weiß ich, den Scheibenwischer an. Da kannst du nicht mit der Taschenlampe suchen, wo ist denn dieser Schalter? Das ist so ein Panel mit 15 Knöpfen oder sowas. Da musst du wissen, tap, zap, da muss ich drauf drücken.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
So, jetzt darfst du mal anfangen.
Jetzt darf ich anfangen?
Ja, jetzt darfst du anfangen. Komm.
Tim, fang du doch mal an.
Soll ich jetzt anfangen, sagst du Sven?
Ja,
ja. Gut, okay. Ich überlege gerade, ich meine, ich habe das Beste, was ich mal gemacht habe, war ein Seepferdchen. Meine Einstiegsfrage könnte sein.
Okay, kein Freischwimmer?
Was?
Kein Freischwimmer?
Nein, ich war so schlecht. Ich habe auch ganz spät schwimmen gelernt erst.
Okay.
Ja.
Man kann die nicht essen, sage ich dir jetzt.
Ja. Könnte ich bei euch einsteigen mit dem Seepferdchen oder was ist Voraussetzung?
Nee. Ich habe Seepferdchen, Achtung, Schnitt auf Spiekeroog gemacht tatsächlich.
Au.
Fällt mir gerade ein.
Ja. Ja.
Zählt das dann hier?
Ist das noch gültig?
Weiß ich, darf ich dann hier auch schwimmen, wenn ich auf Spiekeroog nicht.
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. So, herzlich willkommen zur nächsten Episode des Langeoog-Podcastes. Holger ist dabei.
Ja, guten Tag.
Tim ist dabei. Sven ist dabei. Sven Klette in seiner Form. Wir hatten ihn ja schon mal als Chef von Fischklette im Podcast. Jetzt ist er als Seenotretter bei uns. Oder besser gesagt, wir sind bei ihm. Deshalb komme ich auf dieses Seepferdchen, was mich vermutlich nicht weder zum Rettungsschwimmer noch zum Seenotretter befähigt.
Ja.
Vielleicht fangen wir auch wieder hier, weil wir es so gerne so einfach mögen. Es ist einfach an. Erzähl uns doch mal, was macht denn bitte schön ein Seenotretter auf Langeoog?
Mehr ist es nicht.
Ja, nee, genau.
Also
in der Zeit gehen wir kurz raus.
Die Seenotretterei wurde auf Langeoog und Jüst erfunden.
Ach was, wirklich?
Ja.
Ach.
Also wir haben schon Leute aus Seenot gerettet, als es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger noch gar nicht gab.
Wow.
Und man hatte jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Holland entdeckt, in irgendeinem Archiv, dass zwei Langeoogerinnen der Familie Leis, zwei Frauen, vor, ich weiß nicht, 300 Jahren irgendwie ein bisschen Geld gekriegt haben, weil die Holländer gerettet haben. Das waren zwei junge, taffe Frauen, die haben gesehen, Schiffe Not, die eine sich einen Tau im Bauch gebunden und dahin und hat die da rausgeholt. Schwimmen konnten die Leute ja alle, also Seepferdchen waren noch nicht. Nee, und man kann sagen, also das war schon die erste Seenotretterei. Das haben wir also lange drauf, sind mit einer der ersten Stationen der DGZRS überhaupt gewesen. Und das hat hier auch Tradition auf Langeoog, dass der Insulaner oder viele Insulaner da irgendwann mal hängen geblieben sind am Hafen bei Hilly Cooper oder sowas, so war es bei mir. Und dann kannst du ja mal mitkommen und ich war immer gerne auf dem Wasser, aber auch Boot gehabt. Und irgendwann bist du da drin. Und mittlerweile ist es so, dass du ja nicht nur vor Ort ausgebildet wirst. Die Seenotretter sind mittlerweile hochqualifizierte Menschen, die medizinische Ausbildung haben. Auf Schiffen in Neustadt haben wir eine eigene Schule für sowas. Wir können mit dem Equipment umgehen. Das ist ja nun auch nicht mehr ein Ruderrettungsboot. Da ist ja ein Bülltechnik-Up, wo man sägen leid. Und das musst du auch beherrschen. Die größte Technik nützt dir nichts, wenn du da nicht mit umkannst. Mhm. Und ja, so ist es so entstanden. Das machen und die Langeooger Seenotretter. Wir machen zum Beispiel auch viele Krankentransporte.
Mhm.
Denn da muss man so eine Insel wie so ein Schiff betrachten. Ne? Das ist da nichts anderes. Und normal werden die Kranken, wenn es was Schlimmes ist, mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Aber bei schlechtem Wetter, bei Nebel, bei 0 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, bei Sturm können diese Hubschrauber nicht fliegen. Und wenn die Patienten alkoholisiert sind oder randalieren oder voll einen an der Waffel haben, nehmen sie die auch nicht. Wir können die oben in der Luft nicht gebrauchen. Wir schmeißen die dann immer über Bord.
Das ist ja
viel einfacher. Dann sind die wieder fit. Nee, und so machen wir im Jahr 80 Krankentransporte.
Mhm.
Also ist das eine wichtige Geschichte. Und eben die, was in unserem Revier passiert mit den Fischern im Sommer, mit den Sportbootfahrern, mit den Sachen. Oder grenzwertig Surfer, Kiter. Wenn die weiter draußen sind, gehen wir natürlich hin. Am Strand ist die DLRG ja schneller. Mhm. Und wenn ich da von 50 cm Wasser spreche, da kann ich mit meinem Boot gar nicht fahren. Ich brauche einen Meter.
Ist denn jetzt, also ist es immer einer auf dem Boot oder wie muss ich es mir vorstellen?
Es hat immer einer Bereitschaft.
Ja, aber der ist nicht unbedingt auf dem Boot drauf.
Nein, die Seenotretter, das verteilt sich Kreuzer, große Schiffe mit festen Besatzungen, immer da, sofort auslaufbereit. Und dazwischen, also Borkum ist ein Kreuzer, Jüst ist so ein Boot, so ein 10,10 Meter wie hier auf Langenhoch. Norderney ist wieder ein Kreuzer. Baltrum hat auch so ein Boot wie wir, dann kommt Langeoog wie wir. Spiekeroog hat keins, das ist in Neuherlinger Siel auch so eins. Und in Hoogsiel ist wieder ein Kreuzer. Und die Aufgaben, die wir übernehmen, entsprechen eigentlich denen der Schiffe. Also wir brauchen da draußen nicht an irgendwelche ganz großen Schiffe gehen, mit unseren kleinen Booten. Aber wir sind in der Lage, dieses Boot, was wir haben, das kann hier diese Langeoog-Fähre 3 und 4, können wir ziehen.
Das ist die Sekretarius, ne? Die ihr fahrt.
Ja.
Und du sagtest eben, euer Revier, wo ist euer Revier, von wo bis wo?
Unser Revier ist einschließlich der Insel Baltrum und einschließlich der Insel Spiekeroog, kann man so sagen. Und die Baltrumer, deren Revier ist einschließlich Langeoog und Norderney. Das überschneidet sich immer, weil wir manchmal nicht einsatzbereit sind, weil wir in der Werft sind. Wenn wir in die Werft fahren, dann übernimmt Harm und Heinzi von Neuherlinger Siel. Harm aus Baltrum ist da der Vormann und dann fahren die unsere Krankentransporte und Einsätze mit. Außerdem operieren wir ja auch gemeinsam. Also das gibt auch, wenn draußen was Größeres ist, dann sind da schon mal 5 Rettungseinheiten von uns, wenn es um Suche geht, um Berge und solche Sachen.
Was ist denn so ein typischer Einsatz und wie läuft der ab? Also klar, Krankentransport ist klar, das ist vorher angemeldet oder so halbwegs spontan, kann ich mir vorstellen. Aber was passiert denn auf dem Meer, wo du dann raus musst?
Ein Beispiel. Vor ungefähr 2 Jahren im Sommer kam eine Meldung von Bremen, das MRCC, das ist ja unsere Zentrale, die informieren. Die können einen Alarm auslösen, dann habe ich einen Alarm über mein Handy. Oder sie rufen dich auch an, wenn irgendwas ist, was man über den Alarm ein bisschen schlechter erklären kann. Mhm. Die riefen auf jeden Fall an und sagten, Sven, kannst du mal gucken. Wir haben eine Frau auf Langeoog hat am Handy einen Notruf gekriegt von einem Boot, das ist zwischen Langeoog und Baltrum. Und da ist irgendwas passiert, das konnte sie ganz schlecht verstehen. Kannst du mal gucken, was da los ist? Und das sieht ja schon so nach ein bisschen Arbeit aus. Und in den Fällen, da kommen die zusammen, die erfahrenen alten Seenotretter, sag ich mal. Wir haben ja auch Auszubildende dabei, Trainees und so. Und die Trainees, die haben mal zu den Alten gesagt, das ist unser A-Team. Also dann rückt das A-Team aus. Und da bin ich auch mit 2 Kollegen, sehr erfahrenen, sind wir 3 da raus. Und vom Wind her und so war es schon so, dass wir beim Flinthörn, wenn wir gucken wollten, anhalten mussten. Wir haben so viel Wasser übergekriegt. Also Wetter war nicht so gerade der Brüller. Und die Position, die war ungenau. Langeoog und Baltrum dazwischen. Wo ist das? Wir auf jeden Fall das abgefahren. Um was handelt es sich denn? Ja, es muss ein Segelboot sein. Geguckt, kein Segelboot zu sehen. Da war nur ein Kutter. Und da war dieses. Dann haben wir angefangen zu suchen. Dann kam der erste Hubschrauber dazu. Dann kam wieder eine Meldung, ja, da und da gesehen, wir die Position verändert, weitergesucht, kam noch eine Rettungseinheit, die Baltrummer sind dazugekommen. Und dann waren wir am Überlegen, dann sind wir rausgefahren ans Riff vorne, also da, man muss sich mal so vorstellen, an der engsten Stelle zwischen den Inseln, da haben wir 18 bis 20 Meter Wassertiefe, weil an einer engen Stelle viel Wasser durchfließen muss. Und dann geht das nach draußen, das ist wie so ein Delta eines Flusses und dann gibt es irgendwo eine Barre. Das ist die Sandbank, das ist die flachste Stelle. Da sind auch die Wellen und da wird es auch kritisch. Und wir haben nur überlegt, ja, wo kann er gewesen sein, was kann passiert sein? Und da waren wir schon am Überlegen, haben wir uns die Barre da angeguckt und da liefen 3 Meter Wellen rein. Ich sag, wenn die jetzt, es wurde dann, die Meldung kam dann schon präziser. Ein Segelboot von Jüst kommt, ungefähr 8 Meter lang oder was. Ich sage, wenn der da drüber gefahren ist, von Jüst kommt, ist er ja nicht den tieferen Weg, sondern über die Sandbank. Und dann fangen Segelboote oder kleine Boote an zu surfen. Das heißt, die Welle hebt ihn mit dem Arsch hoch und er wird schneller. Mhm. Und Boote haben eine Rumpfgeschwindigkeit. Das heißt, mit der Geschwindigkeit lässt sich das Boot gut fahren. Und so eine Jolle hat eine Rumpfgeschwindigkeit von 7 Knoten in etwa. Aber die Wellen laufen mit 22 Knoten da rein. Und das hat dann zur Folge, er wird schneller, er wird noch schneller und das Ruderblatt wird nicht mehr angeströmt und dann schert er aus zur Seite, geht quer zur See, überschlägt sich und das war's. Ja, das ist schneller, als man gucken kann. Ja. Wenn man das nicht weiß, wenn man das weiß, dann kann man am Ruder hinten damit arbeiten. Ja. Ne? Wie die Hawaiianer mit den Dingern. Die geben hart Ruder und dann halten die den auf Kurs und dann komme ich da auch durch. Aber das muss ich können und damit auch rechnen. Oder wenn ich einen Außenborder noch dran habe, dann gebe ich Gas, was ich kann und steuere mit dem auch noch mit. Dann kann ich das Boot auf Kurs halten. Aber wer weiß das?
Aber ihr habt ihn gefunden?
Nein, wir haben ihn nicht gefunden. Wir hatten dann 3 Hubschrauber. Dann ist sogar die Mar wieder aus Helgoland dazugekommen. Dann die Norderneier mit ihrem Kreuzer. Heinzi von Neuerlinger Siel ist dazugekommen. Noch die Mellum oder sowas ist rausgelaufen und alles. War nur zu überlegen, was ist jetzt passiert. Wir hatten ablaufend Wasser. Das heißt, wenn da irgendwas passiert ist, müssen die auch nach draußen gegangen sein. Dann haben wir gesucht, dann kam eine Meldung da und da ist ein Licht gesehen worden. Ich sag, das kann überhaupt nicht. Ablaufend Wasser kann ja nicht nach Osten vertrieben sein. Und hin und her. Und dann irgendwann hat Heiko von dem Kreuzer von Norderney, der steht ja höher. Wir sind ja nur 2 Meter über Wasser. Der hatte was gesehen. Er sagte, ich kann da einen sehen, aber immer nur im Wellental, nicht oben. Und da war Harm gerade mit seinem Boot in der Nähe, dann hat er die da hingelotst. Und die haben den dann auch gesehen. War einer in Rettungsweste und wenn eine Welle kam, war der weg. Wenn das Tal war, war der in Sicht. Dann haben die den zu packen gekriegt und wollten den reinziehen an der Weste. Dann ist die aber abgerissen. Die war schon beschädigt. Dann hatten sie die Weste in der Hand, der Mann war weg. Damit war er weg. Ja, was war passiert? Das hat sich dann erst viel später herausgestellt. Auf jeden Fall ging die Suche. Wir wussten, es sind 3. Gut, der eine war jetzt da. Wo sind die anderen beiden geblieben? Und dann am Überlegen, wenn das hier passiert ist, dann treiben die Richtung Norderney raus mit dem ablaufenden Wasser. Und da musste die kleineren Rettungshubschrauber, die mussten weg. Nur der große Bundeswehr, der Sea King. Der hat weiter, also der neue, das neue Modell, die haben weiter gesucht. Und mit denen kann man sehr gut zusammenarbeiten, weil da ist in dem Hubschrauber sitzt einer, der hat nur für den Funkkontakt zu sorgen. Und das sind Soldaten, die sabbeln nicht. Und da kriegst du konkrete, präzise Sätze. Wir sind da, das Rettungsboot so und so, bitte auf die und die Position oder so. Da kannst du super mit zusammenarbeiten. Wir das gemacht und dann, ja, ihr müsst jetzt da und da lang dahinterher fahren. Oh, ich gucke Finas an und Ralf an. Wenn das mal geht, Wasser läuft ab. Balkendüstere Nacht und gute See da draußen stehen. Und Harm und die anderen, die waren ja draußen vorm Riff. Nee, wir bleiben hier draußen, wir gucken hier. Und dann sind die nach Westen rübergefahren und wir, Hebel auf den Tisch, sehen konntest du nichts. Und irgendwann musste es ja passieren, voll auf den Acker gefahren. Und Ralf sagte nur, gut, dass ich die Rettungsweste anhatte. Jetzt hätte ich mir die Rippen gebrochen. Und Finas, der stand da so an den Scheiben gecrasht. Dann sind wir da von dem Berg wieder runtergefahren. Das ging auch. Und dann meldete der Hubschrauber eine Person gesichtet aus dem Wassergurt, die und die Position. Da war diese Person schon zwischen Baltrum und Norderney. Da haben sie die gefunden. Und dann haben sie die hochgeholt. Das war eine Frau. Gefragt, Kollege oder so, wo ist der andere? So, und dann hat sie gesagt, ich habe vor 10 Minuten noch mit dem gesprochen. Und du musst du dir mal vorstellen, ein Hubschrauber aus der Sicht da oben, die haben noch 30 Minuten gebraucht, bis sie den gefunden haben. So ein mieses Wetter war da. Und haben den zweiten auch noch rausgekriegt, der hat es auch überlebt. Und dann war die Sache quasi erledigt. Wir wussten, Nummer 1 ist auf Tiefe gegangen, können wir nichts mehr machen, die anderen beiden sind gerettet. Da sind wir nach Hause gefahren. Und bei solchen Sachen setzen wir uns dann, egal wie spät, in unser Stationsgebäude und dann ist eine Nachbesprechung. Und für uns ist es ganz wichtig, so, wie haben wir das jetzt abgearbeitet? Hätte man es besser machen können? Das ist so die Frage überhaupt, die dann aufkommt. Und wir haben auch gesagt, mit dem, was wir an Meldungen hatten und unsere Einsatzmöglichkeiten, was wir sehen konnten, mehr war nicht möglich.
Denn ich gehe davon aus, der ist auf Tiefe gegangen, also der ist einfach untergegangen, ist demnach gestorben. Das passiert euch ja hoffentlich nicht so häufig.
Nee. Ne? Und das ist auch die Sache, wo man dann drüber nachdenkt.
Ja.
Auf jeden Fall, das war eben so. Und ein Jahr später ist der Mann, der Junge, der das überlebt hat, erst war seine Mutter bei mir und zwei Tage später war er dann da.
Mhm.
Und er wollte sich mit mir gerne unterhalten darüber. Und dann ging das Gespräch auch so los. Und dann sagt er, ja, wie konnte denn das passieren? Sag ich, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal so, was ich glaube, was passiert ist. Ihr seid von Jüst gekommen, wolltet nach Langeoog, seid über die Barre gefahren, das Ding hat gesurft, ist durchgekentert, genau so war es, sagt er.
Mhm.
Die sind also, das war ein erfahrener Segler, der war, ich glaube, 20 Jahre alt. Aber er hatte das von der Pike auf gelernt, das Boot war von Opa, ein robustes Schiff. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Das Einzige, was er nicht wusste, ist, wenn wir ablaufend Wasser haben und Nordwestwind, Wind gegen Strom, baut sich eine unheimlich hohe, böse Dünung auf. Und da ist er reingeraten mit seinem Ding. Und die sind wirklich gesurft, durchgekentert, das Boot trieb Kiel oben und die drei plupp, plupp, plupp nach oben. Aber der eine, sagte er, ja, der kam dann hoch, der war auf der anderen Seite vom Boot und da gingen ja Wellen drüber, sagte er, ich konnte mich hinten an der Leiter, an der Badeleiter festhalten und das Mädel auf der anderen Seite konnte sie sich da halten. Aber er hing da so, er guckte nicht richtig raus aus dem Wasser und er hatte Schaum vorm Mund. Ja, sag ich, da war er schon ertrunken. Das ist immer so, wenn du aus dem Wasser da einen rausholst, hast du oft, dann haben die Schaum vorm Mund. Die Atmung hat ausgesetzt, das ist nur noch so ein bisschen Blasenbildung. Auf jeden Fall haben die sich noch eine ganze Weile halten können, aber irgendwann auch nicht mehr. Und dann sagt er, ja, meine Weste war auch nicht ganz richtig. Die musste ich so zuhalten und sie eben auch. Und er, der hatte, jeder Segler weiß das, in der Plicht, da hast du hier die Schot und das Fall und das, die ganzen Taue liegen da rum, die Füße reingekriegt, verheddert, am Boot fest gewesen. Und darum, das Boot ist über die Barre getrieben, in den tieferen Bereich, da haben wir dann schon 5 Meter ungefähr. Ja, und er hing mit seiner Weste, aber fest. Füße fest wie an dem Schiff und hatte seine Wassertiefe. Und die Wellen kamen und dann konnten sie ihn immer nur dann zwischendurch sehen, wenn er in einem Wellental war.
Jetzt hast du selber gesagt, du gehörst zum A-Team, du machst das schon ziemlich lange. Mit welcher Motivation hast du denn angefangen? Warum machst du gerade das?
Ich meine, das war so ein Tag am Hafen. Wir haben uns ja früher auch als Jugendliche und so öfter am Hafen rumgetrieben. Und irgendwann war die Langeoog noch mit Hilly Cooper. Und dann sollte ich mitkommen. Die wollten was. Dann bin ich da mitgefahren. Und dann kam dieses, dann kamen die Hans Lüken hier als Schiff. Und da kannte man ja auch Onkel Helmut war da drauf. Und der, ne? Ja, dann kommt man mit. Und dann haben die einen so Shanghai. Und dann, ja, dann warst du da so bei. Nicht irgendwie, wie das heute so ist, wenn du zufällig am Hafen warst und da war was zu tun. Man ging auch an Bord auf Tee oder was. Und so wurde das mehr. Und dann kamen die Hannes Glogner und mit der Besatzung, das war schon wieder eine neue Generation Leute. Das kam dann mit unserem Alter besser hin. Und irgendwann bist du mitgefahren und dann haben sie dir eine Jacke gegeben, so, die kannst du jetzt behalten, du bist jetzt ja Freiwilliger. Das war früher nicht so eingetragen mit dem und dem Tag, sondern du rutschtest da so rein. Ja, da hast du deinen roten Overall gekriegt, dann bist du mitgefahren, im Winter hatten wir Zeit und von den Festen wollte mal einer dann irgendwie ein bisschen länger zu Hause bleiben, dann hast du eine Woche Dienst gemacht und so bist du da reingerutscht. Ja.
Ihr macht das ehrenamtlich jetzt, das heißt, ihr habt Handy, was du eben schon sagtest, mit dabei und wenn es dann klingelt, dann müsst ihr schnell los. Was sind denn die Voraussetzungen? Du hast eben gesagt, das ist alles Fachpersonal. Was sind die Voraussetzungen, wenn ich mitmachen wollen würde und besser schwimmen könnte als mit einem Seepferdchen?
Also so ein Grundwissen. Das ist am besten, die hier von der Küste sind. Wenn du das Revier schon einigermaßen kennst, dich mit Tiden auskennst, auf dem Wasser Knoten schon kannst, weil wir sind alles Freiwillige und wir haben nicht die Zeit, so bei Null anzufangen.
Ja.
Haben wir festgestellt, haben jetzt auch Leuten gesagt, das hat keinen Sinn. Aber wir konnten jetzt einen neuen Mann dazu kriegen, der ist schon als Köttel auf dem Wasser gewesen, der kann alles, ist auch bei der Feuerwehr. Und der hat auch schon gewisse Scheine, die du brauchst. Und dem brauchst du nicht mehr viel erklären. Dem brauche ich jetzt eigentlich nur noch erklären, wie unser Boot funktioniert. Aber den Rest kann er. Kennt er, der weiß, wo die Priele sind, wo ich reinfahren kann, auf welcher Seite von den Pricken ich fahren muss. Und brauchbar. Ja, das ist wirklich.
Welche so. Scheine braucht man denn? Also als Beispiel, was soll ich denn für einen Schein haben? Also ich kann mich hier einfach ans Steuer setzen und mit dem Boot losfahren. Ne?
Nee. Könntest du wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Also es fängt eigentlich damit an, wenn du dich entscheidest, bei uns mitzumachen, dann wirst du so ein Anwärter. Da musst du dir die Seedienstauglichkeit holen. Das ist bei einem Betriebsarzt, der stellt überhaupt fest, ob du gesundheitlich das machen kannst. Und ohne diesen Schein geht sowieso gar nichts. Und dann fängst du quasi bei uns an und guckst dir das erstmal an. Wir haben auf lange Sicht gesagt, pass auf, so maximal ein Jahr Probezeit. Und dann sagen wir dir, ob das Sinn macht. Und du sagst uns, ob du überhaupt Lust dazu hast. Und in der Zeit muss das so weit geklärt sein. Und dann wirst du nach Bremen eingeladen zu so einer Willkommensveranstaltung. Das machen mittlerweile schön da. Da wird dir alles gezeigt, wie der Verein funktioniert und. Dieses Wissen, das wird übermittelt. Und dann geht das weiter mit Ausbildung in Neustadt. Da haben wir eine Schule. Und da gibt es die unterschiedlichsten Lehrgänge für einen Schiffssicherheitslehrgang zum Beispiel oder Seemannschaft. Wisst ihr, was Seemannschaft ist?
Nein.
Alles, was damit zu tun hat. Knoten machen, wie bewege ich mich an Bord, wenn das wackelt. Ja. Das ist alles, dieses große Kapitel Seemannschaft ist unheimlich wichtig.
Ja.
Das wird da vermittelt. Und die Schiffssicherheit eben auch. Sicherheit ist eine ganz wichtige Geschichte an Bord.
Das soll ich selber retten müsst dann immer. Ne? Das wäre
ja und du musst...
Also tatsächlich jetzt.
Ja, das ist ja auch Gefahrenabwehr, Eigenschutz. Ja. Ne? Ich habe eine Rettungsweste zu tragen oder wenn es im Winter kalt wird, dann habe ich einen Überlebensanzug und eine Rettungsweste zu tragen. Und wie bewege ich mich? Und. Das sind viele Sachen. Bis dir mal so, sag mal ja, Seebeine wachsen. Ja, alles dieses ganze Wissen, das muss nachher automatisch funktionieren. Und wie wichtig das ist, das merkst du erst, wenn du nachts bei Windstärke 7 da draußen rumturnst. Du siehst nichts, du siehst die Welle nicht, die da kommt. Das Schiff bewegt sich. Es sind G-Kräfte, mit denen du arbeitest. Das ist unheimlich anstrengend. Das glaubst du gar nicht. Naja, da auf einmal bist du in der Schwerelosigkeit und dann geht das wieder runter. Du musst da sitzen. Die ganze Zeit gleichst du das aus. Dann hast du da hinten Kutter dran oder irgend so ein Kram. Oder sollst dann auch noch suchen. Du musst dich festhalten und versuchen mit dem Fernglas oder mit dem Scheinwerfer. Und da muss alles andere funktionieren. Naja, da kannst du jetzt nicht, da musst du wissen, ich kann mich hier einklinken. Oder wenn der am Ruhrrohr ist, da sagt, mach mir mal, was weiß ich, den Scheibenwischer an. Da kannst du nicht mit der Taschenlampe suchen, wo ist denn dieser Schalter? Das ist so ein Panel mit 15 Knöpfen oder sowas. Da musst du wissen, tap, zap, da muss ich drauf drücken.
Eine Frage, die nur wir uns fragen wahrscheinlich, weil wir einen Orientierungssinn haben, Unterhedges, wir verlaufen uns ja auch.
Wie oft haben wir uns auf Langrock schon verlaufen? Das war möglicherweise einmal im
Ersten. Genau. Meine Frage war, wie findet ihr überhaupt die Stelle, zu der ihr müsst? Also den Einsatz, den du vorhin beschrieben hast, da war ja nicht ganz klar, wo ist er und so. Aber wenn ihr jetzt sagst, irgendwie, weiß nicht, 3 Grad hinter Borkum oder wie geht das?
Ist das Navi?
Ja. Ist das Google? Ist das Google See oder wie heißt das?
Der war nicht schlecht.
Ja, das ist gar nicht verkehrt.
Ja. Also, Winkelmann, du.
Ja. Manchmal habe ich nicht die Momente.
Ja? Die Abstände werden größer. Ja. Aber
nee, wir haben Navigationsgeräte, so Fernseher. Ich nenne es mal Fernseher. So, da ist die Seekarte drauf und das ist ein kleines Boot. Das bist du. Und das kannst du ausrichten in Nordrichtung oder kannst alles mitmachen. Auf jeden Fall die Seekarte, da ist Langeoog, da bin ich. Und da fahre ich drauf. Und beziehungsweise die Karte läuft unter dir weiter. Du bist immer sichtbar. So, und da habe ich auch einen Cursor mit. Da kann ich ihm zum Beispiel mit dem Cursor irgendwo hinfahren, so ein kleines Kreuz. Und dann sehe ich unten Längen- und Breitengrade. Bekannt? Ne?
Ja, ja.
Und manchmal kriegst du solche eine Vorgabe auf 49 so und so und 7 Grad Ost, ist einer mit Maschinenschaden. Kannst du mit dem Cursor hingehen, kannst das auch eingeben. Meistens wissen wir es schon so ungefähr. Auf jeden Fall gucken wir die und die Stelle. Das kann dann auch schon mal in Aurich sein oder in Oldenburg, weil das ist halt nicht jeder so richtig drauf, das abzulesen, wo er ist. Dann gibt es natürlich auch welche, die ganz cool sind, die sagen, wir sind draußen, wir sind ein kleines Stückchen nördlicher als Ansteuerung Langeoog. Brauche ich nicht auf der Karte lange suchen. Ich weiß, Ansteuerung ist die Ansteuerungstonne, ein bisschen nördlich davon kann ich ihn wahrscheinlich sehen. Mhm. Das ist möglich. Oder es kommen Beschreibungen von Rettungsschwimmer auf Langeoog. Ich sehe, wenn ich hier von meinem Turm gucke, einen Seekajakfahrer, der kommt nicht von der Stelle. Ja, das wissen die alten Vögel schon, das ist die Wracktonne von Gerd Rosenbohm. Wo siehst du sie denn? Ja, so ein bisschen links. Wo bist du denn? Ja, auf dem Rettungsturm. Auf welchem Rettungsturm? Auf welchem? Und so geht das.
Also ein bisschen Technik und vor allem viel Nachdenken.
Ja. Also eigentlich ist es relativ einfach, wenn du eine Position hast, eine vernünftige Beschreibung. Es ist immer sinnvoll, feste Seezeichen zu nehmen. Man kann natürlich, wenn ich da irgendwo draußen bin und kann nicht abschätzen, wie viele Meilen ich von was entfernt bin, dann nehme ich natürlich meine Längen und Breiten.
Das kann aber der Zirkel ist raus, ne? Oder? Macht ihr das auch mit dem Zirkel? Nee.
Also Sextant? Nee, wie ist er denn? Ja. Ist das Sextant? Ja. Nee, das war auch schon was anderes, ne?
War das Vier. Sextant? Viertant?
Onkel, nee. Vierkant Schlüssel, was?
Was? Nein, wir haben keine Ahnung.
Ich habe Seepferdchen.
In der Schlüssel.
Ja. Aber das, ja.
Nein, das ist alles Astronavigation. Das, ja. Wir haben Seekarte an Bord. Ja. Mhm. So, und da kannst du natürlich die Position rauslesen. Am Kartenrand steht das ja genau. Mhm. Und dann findest du auch, dann nimmst du normalerweise einen Kartentisch, da ist die Seekarte drauf und dann sagt er dir die Position, dann gehst du hin. Guckst erstmal hier, so 7 Grad da, dann machst du dir da einen Strich und dann guckst du unten und dann weißt du, so, da. Da musst du wissen, wo bin ich? Das weißt du natürlich nur, wenn du, also wenn du nur mit Karten arbeitest, dass du plottest. Immer wissen, wo ich bin. Mhm. Das ist ganz wichtig auf See. Unsere Geräte nehmen uns diese Arbeit ja ab. Mhm. Das ist ja ziemlich einfach. Aber wenn du nicht weißt, wo du bist, wie willst du dann einem sagen, ja, wo er dich suchen soll?
Mhm. Ja, stimmt.
Und das geht eben mit der Papierkarte. Nur mittlerweile haben wir so viel Technik an Bord, wir haben für eine richtige Seekarte gar keinen Platz
mehr. Apropos, die Sekretarius, was habt ihr da an Gadgets drauf? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also, wir haben erstmal eine leistungsstarke Maschine. Dann haben wir...
Wie schnell ist sie auf 100 Meter?
Die Maschine?
Das ganze Schiff, dachte ich.
Das Schiff, also wenn es gut drauf ist, schaffen wir 20 Knoten.
Von 0 auf 100 in? So rechnet man nicht wahrscheinlich, ne? Auf dem Wasser. Schade.
Nee, bei diesen Dingern, da gibt es eine Pfahlzugkraft. Mhm. Und zwar ist das die Leistung, die Boot, Schleppleine, wie viel ich ziehen kann. Mhm. Da sind wir über 2 Tonnen. Da meint man, das ist nicht viel. Mhm. Aber, ich sag mal, bei Windstärke 4 bis 5, die Langeoog 4, die ziehe ich noch mit 6 Knoten durch den See.
Ja, das ist schon mal...
Und vor ein paar Tagen haben wir im Seglerhafen, da waren Dalben, hat der, das, dieser große Bagger-Ditch, war der schief, da haben wir Trosse dran, alle Leute in Deckung, kann reißen, kann brechen, so eine Schlepptrosse, und haben den gerade gezogen mit 2/3 Leistung oder was. Okay. Also der reißt schon was weg.
Ja.
Und wir haben ja schon ziemlich viele Sachen reingeschleppt. Auch die Kutter, wenn die ihre Netze im Propeller haben, ist der Wasserwiderstand ganz groß.
Also und dicke Maschine und...
Dicke Maschine. Dann haben wir Pumpen an Bord, Lenzpumpen. Eine auf 220 Volt und eine auf 24 Volt. Wir haben Bordnetz beide, also 24 Volt Bordnetz und ein normales 220, 230 Volt Bordnetz.
Was macht man mit einem Bordnetz? Ist ja kein Fischerboot, ne?
Nee, ja, das ist, sind die Stromkabel.
Ja.
Nicht?
Ach so,
Stromnetz. Also,
Wortnetz,
Stromnetz. Wir haben, okay. Wir haben eine...
Gut, Schnitt.
Schnitt. Ja. Okay. Wir outen uns so. So, wir outen uns so als die letzten,
ja, wir wollen Line, lernen. Wir
was, wollen, die, ja. Was die Schiffern angeht. Sven Plätze, wie gehen die raus? Und Sven Plätze sagt, meine Güte.
Fahrt lieber Bus.
Ja.
Also an dieser dicken Dieselmaschine, da sind zwei Lichtmaschinen dran. Ich spreche jetzt mal ganz einfach. Und die eine macht eben 24 Volt und die andere macht 230 Volt. Ganz normalen Strom hier in der Steckdose.
Ja.
Und dementsprechend auch Geräte, weil diese dicke Tauchpumpe, die würde bei 24 Volt das Bordnetz zusammenbrechen lassen. Wir haben aber eben auch eine kleinere für das kleine Bordnetz. Dann können wir erstmal lenzen. Dann haben wir eine lange Schleppleine an Bord und die können wir noch um 300 Meter verlängern durch eine, ja, das ist ein ganz dünnes Tau mit ganz hoher Bruchlast. Das wird heute bei Angelsehnen auch schon verwendet, dieses Material. Da können wir unsere Schleppleine mit verlängern. Wir müssen aber immer unser dickes Ding, das ist wie ein Gummiband, dazwischen haben.
Okay.
Weil dieses andere hat kein Reck, also das steht, und wenn dann die Schiffe sich bei den Wellen bewegen und das würde einmal an, dann würden dem die Klampen vom Deck fliegen. Also müssen wir immer dieses Gummiband.
Das muss ein bisschen nachgeben, ne?
Das ist so ein Federteil. Das haben wir. Dann haben wir eine Radaranlage an Bord, dass wir damit alles sehen können. Dann haben wir die elektronischen Seekarten mit allem Equipment, der unsere Position, die Seekarte, kann ich reinzoomen, kann das zusammen, das Seegebiet immer kleiner machen. Dann haben wir AIS-Anlagen an Bord. Dieses Signal, das senden wir aus und alle Schiffe, alle größeren, die das wollen, ist zum Beispiel wichtig, wenn du was suchst und hast jetzt 5 Schiffe und ich bin der OSC, also der Koordinator, dann setze ich mich in die Mitte. Ich sage so, die und die Position, die nehmen wir jetzt mal ein. Wir vermuten da in dem Bereich, vermuten wir diese verlorene Person in Rettungsweste. Also wir suchen eine Person in Rettungsweste und dann sage ich so, du, mein lieber Freund, komm mal hier an meine Steuerbordseite in ein Kabel in der Sichtweite, wo ich der Meinung bin, dass wir aufgrund von Wellenhöhe und allem das einsehen können. Wir brauchen, wenn wir den Abstand größer machen, und diese suchende Person würde uns da durchflitschen. So, und so teile ich die ein, das sehe ich auch schön auf dem IS, sehe ich die, und dann sage ich, okay, Suchgeschwindigkeit 5 Knoten jetzt, Kurs 140 Grad. Und da kann ich sehen, da der Vogel, der wird mir ein bisschen zu schnell. Rufe ich den ein, ich sage, geh mal ein bisschen zurück. Guck mal drauf, dass wir in einer Linie fahren. Und dann wird dieses Seegebiet durchkämmt. Dafür ist das zum Beispiel ziemlich sinnvoll.
Noch mehr? Sonst wäre die nächste Frage gewesen, über wie viele Einsätze reden wir denn überhaupt? Du hast gerade gesagt, so Krankenfahrten, nenne ich das mal, die ziehen wir mal ab. Aber so richtige Rettungseinsätze im Jahr.
Wo wir anderen zu Hilfe kommen, da liegen wir so bei 25.
Nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen.
Kurze Unterbrechung. Stevie, ich rufe dich gleich zurück. Bis gleich. Das war der zweite Vormann von der Hannes Glockner, die hier war, die jetzt im Uruguay rumtobt. Die kommen nämlich jetzt hierher.
Was wir uns gefragt haben. Du hast ja schon gesagt, es gab Krankenfahrten, so wie ich es immer nenne. Ja. Wie viele Rettungseinsätze sprechen wir denn eigentlich?
Da reden wir im Jahr, das ist ein bisschen unterschiedlich, so etwa von 25 Einsätzen, wo wir anderen zu Hilfe kommen.
Was ist die häufigste Ursache? Also wenn du einen ADAC fragst, der sagt Elektronik, Batterie ist leer. Wie ist das auf See?
Auf See unterscheiden wir ganz gravierend zwischen der Berufsschifffahrt und den Hobby- und Freizeitkapitänen. Die Berufsschifffahrt, das sind ja bei uns hauptsächlich die Fischkutter. Da passiert es, dass sich vielleicht mal einer verletzt. Ist ja nun mal nicht ganz ungefährlich, der Beruf. Oder dass sie...
Mit Netzen.
Ja, Netzen, oder das Bordnetze. Oder das Netz in Propeller kriegen, das Fischernetz. Und dann sind die manövrierunfähig, dann müssen wir da hin und die da reinholen. Das ist bei denen und bei den Hobby- und Freizeitskippern, ja, wenn die was Ahnung hätten von der Seemannschaft, dann hätten wir nicht die Hälfte an Arbeit.
Das heißt, das Gros der 25 Einsätze ist im Sommer, oder kann man das so? Oder Also das hat gar nicht so viel mit Sturm zu tun, möglicherweise, wo ich jetzt dachte, da kennt das vielleicht einer, weil er im Herbst irgendwas falsch einschätzt, sondern im Sommer
passiert
stürmt's ja auch, aber nicht.
ist aber sehr selten, weil die Hobbykapitäne, das sind ja meistens Schisser, ne, wenn die hören, oh, 5 Windstöcken, dann bleiben wir beim Hafen. Also brauchst du da nicht hinterherfahren. Nee, da fährst du hin, fasst ja manchmal an den Kopf. Da, Beispiel, einer ruft um Hilfe, Maschinenausfall. Wir sind ungefähr 7 Meilen nördlich von Spiekeroog. Oh, scheiße. Einen genommen dahin gefahren. Das ist ja nun eine Ecke weg. Mhm. Heinz konnten sie nicht kriegen, wir dahin georgelt. Es war schönstes Wetter, wir hatten so 3 bis 4 Windstärken. Und ich sagte, ja, wo ist der? Da kann ja nur der, das ist so ein Segelboot, daran gefahren. Ja. Ich sag, was ist? Ja, der Impeller von der Kühlwasserpumpe, der ist kaputt. Ich sag, hast du mal gesehen, dass deine ganzen Kollegen hier am Segeln sind? Ja, ja, aber die Maschine ist doch kaputt. Ich sag, da kannst du mit der Kiste vor Langeooger Hafen segeln und dann rufst du mich an und dann schleppe ich dich rein. Ja, ich möchte jetzt aber abgeschleppt werden.
Also bist weitergefahren,
oder? Nee, kannst ja nicht machen.
Ja.
Musst du den Vollpfosten da hinten dranhängen. Dann bloß nicht so schnell. Ja, 5 Knoten. Oh, und dann hast du keine 3 Kästen Bier mit für die Heimreise.
Ja.
Ja, ich meine, du kannst es auch haben. Schöner Sommerabend. Auch so ein Notruf draußen. Ja, der Mast hat nicht gehalten. Wir sind vor Langeoog da beim Ansegler. Alles klar, wir kommen. Wir kommen dahin. So ein Rennjollenkreuzer, wo die richtig mit heizen, ne? Mast völlig zerbröselt. Und 5 Jungs da an Bord, ne? Ich sag, was ist das denn? Hat er nicht gehalten. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben trainiert, wir wollen hier auf Regatta. Den Mast hatten sie schon schön zusammengelegt auf dem Schiff und trieben da vor sich hin. Best gelaunt, Dose Bier in der Hand. Ich sag, ja gut, dann komm. Die hatten keinen Motor mit. So ein Segler, wir brauchen keinen Motor. Wir kreuzen so in den Hafen rein. Boot da hinten dran gebunden. Ich sage, wie schnell darf ich euch denn schleppen? 35 Knoten kann er ab. Alles klar.
Gas geben.
Ab nach Akkomasie. Nee, die waren echt witzig drauf. Also, kannst du auch haben. Aber Vatertag, wenn da was ist, da weißt du schon, ach, nicht gebunkert, auf der Sandbank geankert oder... Also, Vollpfosten, da gibt's auch ein Ende.
Ich sehe schon, Sven Klette kann ewig erzählen.
Ja, ich hätte eine Frage an dich noch.
Ja.
Wir haben auch eine Podcast-Folge über diesen Aussichtspunkt gemacht.
Ja.
Ja. Ja. Den ehemaligen Aussichtspunkt, den Seenotbeobachtungsrettungsstation, die es ja mal gab, oben auf der Düne mit dem Holzschuppen quasi, der jetzt ja auch mittlerweile weg ist. War das früher eure Zentrale? Oder wie?
Ach so, nein. Das war die Seenotbeobachtungsstelle. Die war bei Sturm besetzt.
Aha.
Durch Heli Cooper oder später durch Manord, Chart Manord. Und da wurde die See beobachtet, fester Punkt, Fernglas. Und Funkgerät war da, Kontakt zu den Einheiten, die draußen waren, war eine Landunterstützung, muss man sagen.
Ach so, okay.
Da hatte im Krieg ein Flak oder irgend so ein Ding oder einen Scheinwerfer drauf gestanden. Und dann haben sie da eben diese Bude da drauf gebaut.
Also. Und die ist weg und gibt es jetzt woanders oder braucht man die nicht mehr?
Nee, die ist schon Jahre aus dem Dienst gewesen. Mhm. Und die Seenotretter haben das nicht mehr gebraucht. Dann ist das weiter besetzt gewesen, konnten Gäste sich das angucken. Aber das war dann von der Seenotrettung quasi getrennt.
Okay.
Es wurde nicht mehr benutzt und wurde auch nicht mehr bezahlt. Und das ist dann abgebaut worden. Und da soll jetzt so eine Aussichtsplattform gebaut werden. Hillis Utkik soll das heißen.
Aha.
Wegen Heli Cooper. Mhm. War ja alter Rettungskapitän hier. Vormann. Das soll da wieder hin.
Also.
Eine Frage habe ich auch noch. Wenn jetzt das Telefon klingeln würde, mal angenommen, mein Handy würde jetzt klingeln, das wäre jetzt ein Einsatz. Wie lange würdest du von hier brauchen, bis du dann auf dem Boot sitzt?
Wenn ich trödel, laufe ich in 15 Minuten raus.
Okay.
Aber eigentlich so 12 Minuten dann sind wir weg.
Also aufs Rad und dann...
Ja.
Mhm. Herd ausstellen, Fernseher aus, Klamotten an.
Ja.
Ja.
Ja, das ist diese Alarmgeschichte, die zeigt mit dem Alarm auch an, was es da geht. Ne?
Ja.
Und wenn da ist ein Krankentransport und dann steht ja auch hinterher, um was es sich da handelt. Wenn da jetzt steht, dass es ein Herzinfarkt ist oder ein Schlaganfall, dann geben wir auch Gas, weil da kommt es drauf an. Aber es gibt ja auch Einsätze, da weißt du ganz genau, die Sunnis fahren jetzt erst mit dem nach Hause, dann wird der Koffer gepackt fürs Krankenhaus oder so. Wir sind immer schneller als die, wenn die nicht heimlich vorfahren.
So, jetzt habe ich keine Frage mehr.
Nee, Sven Klette. Das ist ja blöd.
Ja. Wir danken dir für diese Einblicke in die Seenotrettung, in Netze für Fische, in Netze für Strom, was es nicht alles gibt. Ja. Und sagen danke.
Gerne.
Alles Gute weiter. Also, vielen Dank.
Vielleicht kann ich dich gebrauchen mit einem Freischwimmer. Also, Seepferdchen reicht.
Ich gehe zu Hause mal ins Hallenbad und guck mal, was ja, ich da noch machen kann. Danke.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.